Wir wollten ausgewählte Psalmstellen besprechen. Psalmstellen, bei denen man beim kursorischen Lesen hängen bleibt. Und ich lese heute ein paar Verse aus Psalm 66. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist mit seinem Tun unter den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer ins Trockene, dass man zu Fuß über das Wasser ging. Dort freuten wir uns sein. Herr, lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Ich wüsste nicht, wo ich eine erschütternde Schilderung von Blindheit gesehen hätte, als in den paar Strichen. In dem Gegensatz gegen diesen bunten Jahrmarkt. Dieser trostlose, verlassene, blinde Mann mit seinen melancholischen Melodien. Ich glaube, dieser Maxim Gorki, der muss was verstanden haben von der Tragödie des Blindseins. Aber meine Freunde, noch viel schrecklicher als Blindheit, und Blindheit muss schrecklich sein, noch viel schrecklicher als die Blindheit unserer Augen, ist die innere geistliche Blindheit. Von der spricht nicht Maxim Gorki, von der sprechen die Männer der Bibel, die geisterfüllten Männer der Bibel. Die sprechen von dieser inwendigen Blindheit. Lieben Freunde, kleine Katzen kommen blind auf die Welt. Der Mensch kommt innerlich blind auf die Welt. Und er bleibt blind, wenn an ihm nicht ein Wunder Gottes geschieht durch den Heiligen Geist. Es ist merkwürdig, wie seltsam die Bibel von dieser inwendigen Blindheit spricht. Doch Gott dieser Welt, das ist der Teufel, der Gott dieser Welt, dem dienen sie, der hat der ungläubigen Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht. Und das Schreckliche ist, dass diese Welt noch so dumm ist, dass sich dieser Blindheit rühmt und jeden auslacht, der sehend ist. Ach, ich wünsche Ihnen, meine Freunde, dass Sie sehende Leute würden, dass dies Wunder des Geistes Gottes an Ihren Herzen geschieht. Was sehen wir denn dann, wenn wir sehend werden? Dann sehen wir, sagt unser Psalmwort, die Werke des Herrn. Kommt her und seht die Werke des Herrn. der so wunderbar ist mit seinem Tun unter Menschenkindern. Davon müssen wir heute Morgen reden. Ich möchte als Überschrift über den Text die Predigt schreiben, wenn die inwendigen Augen aufgehen. Wenn die Geistesaugen aufgehen. Lassen wir den Text nochmal lesen. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Kommt her und seht an die Werke des Herrn, der so wunderbar ist mit seinem Tun und Menschenkindern. Er verwandelt das Meer ins Trockene. Wenn die inwendigen Augen aufgehen, ich habe drei Teile. Wir wollen bis zu meinem seligen Ende dabei bleiben. Erstens, wenn die inwendigen Augen aufgehen, dann sieht man, wie wunderbar die Werke des Herrn sind. Wie wunderbar sie sind. Jetzt möchte ich gerade einen Test machen. Meine Freunde, wenn ich sage, wie wunderbar sind Gottes Werke, woran denken wir dann? Ich bin heute Nacht zurückgefahren von einer Freizeit, von einer wunderschönen Freizeit in Evangelisation, in ganz toten Kraft, war herrlich, also kann ich Ihnen stundenlang erzählen, ich bin ganz erfüllt davon, nicht? Wie Gott Wunder tut. Und da fuhr ich da zurück und da fragte ich den jungen Mann, der mich fuhr, sag mal, wenn ich sage, wie wunderbar sind deine Werke, woran denkst du dann? Da sagt er an die Schöpfung. Haben sie auch alle getan. Wie wunderbar sind deine Werke, das sagen wir. Etwa, wenn wir auf dem Gipfel in Alpen stehen, nicht? Und das Meer, der Gipfel sind vor uns. Da sagen wir, wie wunderbar sind Gottes Werke. Oder wenn man, das muss ich mit Vorsicht sagen, am Meer steht, natürlich so ein moderner Strand, der reinste Fleischmarkt, das meine ich nicht. Da möchte man bei das Gegenteil behaupten, nicht? Aber ich erinnere mich, wie ich einmal mutterseelallein mit einem Freund am holländischen Strand stand, einem Wintertag. Oder wie ich mal auf dem Atlantik Sturm erlebte, auf der Überfahrt nach Amerika, so nachts an der Reling stand. Da geht es einem durch. Wie wunderbar sind deine Werke. Oder wenn wir nachts mal unterm gestirnten Himmel stehen und machen uns klar, welche Unendlichkeit von Welten, die da ihre gesetzmäßigen Bahnen gehen, wenn man sich da rein verliert, dann sagt man nicht, wie wunderbar sind deine Werke. Aber nun, meine Freunde, ist das Merkwürdige, dass unser Psalm überhaupt nicht an die Werke der Schöpfung denkt. Die Bibel ist anders, immer anders, als man denkt. Da kommen wir mit unseren ausgefahrenen Gleisen nie mit. Und ich möchte Ihnen sagen, es gibt eine ganze Reihe Bibelstellen, im Psalm und Propheten, wo von den wunderbaren Werken Gottes die Rede ist und auf einmal gar nicht von der Natur. Sondern ist jedes Mal von einem ganz bestimmten Ereignis der Vergangenheit die Rede. Nämlich von dem Durchzug des Volkes Gottes durchs Rote Meer. Er verwandelte das Meer ins Trockene, dass man zu Fuß übers Wasser ging. Dort freuten wir uns sein. Nun muss ich sagen, das ist ja auch eine Geschichte. Ich habe sie schon oft hier erwähnt. Das ist ein Beweis dafür, wie oft sie in der Bibel vorkommt, welche Rolle sie spielt. Nicht? Die könnte ich 10.000 Mal erzählen. Wie Gottes Volk durch die Hand des Höchsten aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wird, wie sie singend ausziehen in der Nacht der Erlösung oder nach einigen Tagen an den Meeresarm des Schilfmeers kommen. Und da geschieht es, dass die Ägypter ihnen nachrasen, um sie wieder zurückzuholen in die Gefangenschaft. Ein armes, verlorenes Volk. Vor ihnen das Meer. Ich möchte sagen, die Mächte der Natur. Und hinter ihnen die Ägypter, Menschenmächte. Dazwischen werden wir ja dauernd zerrieben, nicht? Wenn ich gerade Krieg ist in Überschwemmungen oder Dürre oder weiß der Kuckuck was nicht, immer Menschenmächte oder Naturmächte, also soll ich nicht sagen, verzeihen. Naturmächte oder Menschenmächte, das wissen wir ja dauernd zu reden. Das ist arme Volk Gottes. Und dann passiert, dass doch Herr die Fluten des Meeres auseinanderreißt. Ich stelle mir es immer so vor, dass er die Wasser, doch der lebendige Gott selber, ist ja nicht ein alter, lahmer Mann, dass er die Mauern von Wasser hält und sein Volk da unter seinen Armen durchziehen lässt. Und dann versuchen es die Ägypter auch und brausen da mit ihren Kriegswagen hinein. Und dann steht da bloß, doch Herr schaute aus der Wolke auf sie und stieß ihnen die Räder von den Wagen. Es geschah ein Schrecken und schließlich schlagen die Wellen über ihnen zusammen. Davon ist immer die Rede, wenn es heißt, wie wunderbar, nicht immer, aber sehr oft die Rede, wenn es heißt, wie wunderbar sind deine Werke. Das ist auch wunderbar. Meine Freunde, das ist die Geschichte. Ist so wunderbar, dass die Vernunft sagt, das kann überhaupt gar nicht wahr sein. Das ist todsichere Legende. Das können sogar auf Lehrstühlen Theologie hören, nicht? Das ist bestimmt nicht wahr. Dass irgendwas passiert und da hat sich dann so Legendenstoff da angeklittert, nicht? Und so ist das dann langsam zugekommen. Ja, das ist für die Natur, für die Vernunft so wunderbar. Das meint unser Text. Wie wunderbar sind deine Werke. Da kommt der Verstand nicht mit. Dies ist gemeint. Aber wenn die Augen geöffnet werden, meine Freunde, wenn die Augen geöffnet werden, dann weiß man auf einmal, das ist wahr. Ich kann da nicht drüber streiten, dann weiß ich es wahr. Aber jetzt gehören geöffnete Augen. Wissen Sie, in Ibsens Brand, da kommt eine Szene vor, wo der Brand sagt, mein Gott ist nicht so matt gesinnt, da meine ich Sturm, da deine Wind, da deinen alter müder Schächer, da meine Jungen stark ein Rächer. Das sagt der Dichter Ibsen, ne? Da ist was dran. Der Herrgott, an den die Welt glaubt, ist ein armer müder Schächer, können Sie behalten. Mein Gott ist nicht so matt gesinnt. Wenn die Augen aufgehen, dann versteht man, das ist wahr. Und dann begreift man auf einmal, warum diese Geschichte so im Mittelpunkt des Alten Testaments steht. Dass wenn von den Werken Gottes die Rede ist, die Geschichte kommt. Dann versteht man das. Warum? Weil hier Gott gezeigt wird als Heiland und Erlöser. Verzeihen Sie mal ein hochmütiges Wort. Ich, kleiner Mann, fühle mich so konform mit den Männern der Bibel, weil es mir geht wie Ihnen. Ich habe gar kein Interesse an theoretischen Religionserkenntnissen. Ich habe ernsthaft keinen Bedarf dafür. Aber wofür ich Bedarf habe, ist ein Gott, der erlöst, der die Fluten führt, der aus der Hölle errettet, der sein Volk ansieht und herausreißt aus Tod und Sünde und Schuld und allem. Daran habe ich Bedarf, einem Gott, der Erlöser ist. Das wird hier gezeigt. Darum steht die Geschichte im Mittelpunkt. Wie wunderbar sind seine Werke, seine Erlösungswerke. Darum geht es, seine Erlösungswerke. Und da jetzt geht der Blick hinüber, selbstverständlich, zu dem großen Durchzug durchs Meer, zu dem Erlösungswerk im Neuen Testament. Zum Kreuz von Golgatha. Ja, wer innerlich blind ist, kann nichts mit anfangen. Aber wenn die Augen aufgetan werden, dann denkt man bei Werken des Herrn nicht mehr an Sterne, sondern ans Kreuz. Dann heißt, alle Tage wird dies Bild schöner unserem Blick enthüllt. Was ist das auch für ein Werk Gottes? Ehe ich geboren war, starb der Sohn Gottes, um für meine Schuld zu bezahlen. Das fasse, wer es kann. Aber das Herz wird fröhlich dran und das Gewissen frei. Ehe ich meinen verlorenen Zustand erkannte, als ich noch blind und dumm in allen Sünden der Welt lebte, war der große hohe Priester schon hingegangen und hatte sich selber für mich zum Versöhnungslamm geopfert. Ehe ich wusste, wie schmutzig ich bin, floss schon der Brunnen der Reinigung. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Wie wunderbar sind deine Werke. Davon ist die Rede. Und meine Freunde, da muss ich dann gleich weitermachen von der Auferstehung Jesu. Da gilt es auch. Wie wunderbar sind deine Werke. Der vor den Augen Tausender starb, das Lamm Gottes, das erwürgt ist, lebt in Ewigkeit, weil Gott ihn aus dem Grabe gerufen hat. Da kann man sagen, wie wunderbar sind deine Werke. Ich sage nochmal, dieser Satz, wie wunderbar sind deine Werke, will sagen, die unerleuchte Vernunft wird da einfach immer scheuen davor, wie ein Pferd vom Hindernis scheut. Und sagen, das sind also Legenden und Mythen und das kann man gar nicht glauben und das ist außerdem ganz unpraktisch. Bleibe so. Aber wenn die Augen aufgetan sind, dann sieht man diese Heilswerke Gottes, Jesu Kreuz, Jesu Auferstehung. Dann sieht man das, lassen wir ein Bild brauchen, wie ein schiffbrüchiger, festes Land. Ich lese mal so einen Bericht, wie so amerikanische abgeschossene Soldaten im Kriege tagelang in so einem Schlauchboot getrieben sind. Halb verdurstet, halb irrsinnig in der Hitze. Und dann auf einmal angetrieben an Land. Der Augenblick, wie die an Land gehen, kriechen nur, aber gerettet. Wenn einem die Augen aufgehen für sein eigenes Herz, für den verlorenen Zustand seines Herzens der Welt, dann ist einem die Botschaft, Jesus starb für mich und Jesus auferstanden, wie dem schiffbrüchigen festes Land. So, das war das Erste. Die anderen Teile sind kürzer, haben Sie keine Bange. Ich habe schon die Jung im Auge. Wenn die Augen aufgehen, dann sieht man, wie wunderbar Gottes Werke sind. Jetzt kommt das Zweite. Wenn die Augen... Oh, lass die Tür offen, Freund, sonst kriegen wir gar keine Luft und kein Licht. Zieht es euch ein bisschen. Ach, das ist nicht so schlimm. Verzeihung, das gehört nicht zur Predigt. Das liegt einfach daran, dass wir keine richtige Kirche haben, aber ich meine, der Saal ist auch ganz schön, nicht? Zweitens, wenn die Augen aufgehen, dann sieht man, wie furchtbar Gottes Werke sind. Und jetzt muss ich recht bitten, dass ich das deutlich machen kann, was hier zu sagen ist. Dann sieht man, wie furchtbar Gottes Werke sind. Sehen Sie, dieser Psalm ist seltsam. Hören Sie, wie wunderbar sind deine Werke. Achten Sie auf das Wort wunderbar. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun. Luther übersetzt beide Mal wunderbar. Als mein Freund Harry Lee U kam, habe ich wieder bedauert, dass ich nicht Englisch kann. Ein schrecklicher Mangel an Bildung. Aber ich bin doch glücklich, dass ich dafür Hebräisch gelernt habe. Da habe ich nämlich feststellen können, dass bei dem zweiten Mal, wo Luther auch wunderbar übersetzt, ein anderes Wort steht. Es heißt auch wunderbar. Aber das erste Mal heißt gewissermaßen wunderbar schön, nicht? Wie wunderbar schön sind deine Werke. Und das zweite Mal heißt, kommt und seht an die Werke des Herrn, der so furchtbar wunderbar ist in seinem Tun. Dieses wunderbar ist mehr erschütternd. Furchtbar. Ist auch wunderbar, verstehen Sie? Zum Wundern. Aber hier ist drin, es ist schrecklich. Kommt und seht, wie furchtbar Gottes Werke sind. Ja, meine Freunde, um das zu sehen, müssen die Augen aufgetan werden. Sehen Sie, das sehen blinder Mensch nicht. Also sehen Sie, ein geistlich blinder Mensch, der braucht nicht ohne weiteres Atheist zu sein. All das Volk, was heute so als christlich passiert hier in Westdeutschland, nicht? Und sich sinnlos aufregen würde, wenn man ihn zumute, ernsthaft zu beten, persönlich und so. Die sind nicht Atheisten. Sie nicht Atheisten? Sie glauben, dass da ein höheres Wesen ist oder sowas, ne? Aber verstehen Sie, dass Gott furchtbar ist, dass man vor ihm zittern muss, das lernt man erst, wenn die Augen aufgetan sind durch den Geist Gottes. Damit fängt die innere Erweckung an, dass ich mich fürchte vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Das sieht ein Blinder nicht. Und nun muss ich einen Augenblick den Gedanken meiner Predigt wieder unterbrechen. Nicht wegen der Türe, sondern wegen was anderem. Sehen Sie, ein Prediger des Evangeliums, der muss ja eigentlich innerlich aufgetane Augen haben. Finden Sie nicht auch? Also ich habe als junger Soldat einen Militärpfarrer aufgesucht, der soll mir sagen, wie ich selig wurde. Der wusste selber nicht. Der war innerlich blind. Das gibt's. Wollen wir uns gar nichts vormachen, das gibt's. Nicht? Nicht bloß bei Militärpfarrern. Das ist Voraussetzung bei einem Prediger des Evangeliums, dass ihm Gott selber die Augen geöffnet hat für Gottes Werke. Aber die Schwierigkeit ist nun die, für jede Predigt, da leide ich förmlich dran, dass ich, der ich nun durch Gottes Gnade sehend geworden bin, so viel blinden Leuten, hier sitzen eine Menge innerlich Blinde, die großen Taten Gottes zeigen kann. Und dabei können wir uns ja gar nicht verständigen. Sie reden ja eine andere Sprache als ich. Also es sind viele Sehende unter uns, Gott sei Dank, aber eben auch viele Blinde. Die, denen die inneren Augen nicht aufgetan sind, die reden ja eine andere Sprache als wir. Die können ja gar nicht verstehen. Und sehen Sie, das wird gerade hier an unserem Text so deutlich. Der ist für die Vernunft geradezu empörend. Da kommt man der Sache auch nicht bei, wenn die Theologen sagen, müssen dialektisch verstehen. Ach, das ist ums Zeug. Das ist einfach empörend. Ich will Ihnen das zeigen. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so furchtbar ist, heißt wörtlich, in seinem Tun. Er verwandelt das Meer ins Trockene. Ja, meine Freunde, damals am Roten Meer war Gott fürchterlich. Als die ganze Macht Ägyptens hinuntergestoßen wurde ins Meer und Gott sie einfach ersäufte wie Ratten und es offenbar wurde, irret euch nicht, Gott lässt dich nicht spotten. Mein Gott ist nicht so matt gesinnt. Nicht ein armer, müder Schächer. Gott fährt Schlitten mit der Welt. Sie wird es noch erleben. Da werden sie schreien, wo ist denn Gott und wie kann er sowas zulassen? Da wird er ihnen keine Antwort geben. Er lässt Sündflut kommen und er säuft die Ägypter. Und meine Freunde, da muss doch jetzt weitergehen. Da entsetzten wir uns vor ihm. So muss er weitergehen. Und was steht hier? Da freuten wir uns sein. Da freuten wir uns. Das ist nicht wunderlich. Der Psalmist sagt, ich sah die Furchtbarkeit Gottes und freute mich, dass mein Gott furchtbar ist. Es steht da nicht, ich hatte Schadenfreude, dass die Ägypter untergingen. Das steht nicht da. Es steht überhaupt nicht da vom Untergang der Ägypter. Er verwandelt das Meer ins Trockene, dass man durchgehen konnte. Das steht da. Ich sah seine Furchtbarkeit. Wie das Meer auseinander ist. Von Ägyptern ist gar nicht dran gedacht. Und dann freut ich mich, dass mein Gott so furchtbar ist. Das versteht nur ein Mensch mit geöffneten Augen. Dass ich einen Gott habe, der nicht eine Schießbudenfigur ist. Dass ich einen Gott habe, der nicht ein theologischer Begriff ist. Sondern einen Gott habe, der lebt. Der zornig sein kann. Der richten kann, und dass dieser Gott der ist, der seinen Sohn gibt zur Errettung. Dass ich einen Gott habe, den man ernst nehmen kann. In einer Welt, die nichts mehr ernst nimmt, was nehmt ihr denn noch ernst, meine Freunde? Was nehmen wir schon noch ernst? Dass da ein Gott ist, den man ernst nehmen kann, in Furcht und Liebe. Nun will ich Ihnen, um das noch besser verständlich zu machen, eine moderne Geschichte erzählen. Die ist im letzten Krieg passiert und hat mir dann einer erzählt. Da saßen ein paar ernsthafte junge Soldaten beieinander. Der Sturm des Krieges hatte sie zusammengeweht und nun sprachen sie von dem Schrecklichen, das sie gesehen hatten. Der eine hatte gesehen, wie Menschen erhängt wurden öffentlich und wie Juden liquidiert wurden und wie Städte ausradiert waren. Sie berichteten das einander, schaudernd. Sie sprachen von all dem, was der deutsche Bürger heute unter keinen Umständen sein Gedächtnis rufen will. Unter keinen Umständen, nicht? Davon sprachen sie. Waren auch junge Leute. Tun sie heute noch. Und dann sagt einer den Satz, der kommen musste. Und Gott, wie kann Gott diese schrecklichen Dinge zulassen? Und das im Moment Stille, zwar ernst gemeint. Und dann sagt ein junger Jesus-Jünger, habt ihr eine Ahnung von Gott? Gott hat noch viel Schrecklicheres zugelassen. Er hat seinen eingeborenen Sohn am Kreuz hängen lassen, in Sonnenglut, langsam verblutend, unter grauenvollen Qualen und am brüllenden Gespött des doofen Volkes. Und dann hat er die Hand so von ihm abgezogen, dass der sagte, ich bin von oben, verzweifelt entsetzt schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat nicht geantwortet. Er hat auch ganz andere Dinge getan. Und da war eine große Stille, wie auf einmal dieses schreckliche Kreuz da stand. Und dann sagt einer von diesen klugen jungen Soldaten zu diesem Christen, und einem solchen Gott vertraust du noch? Und da sagt dieser junge Christ, nicht nur das, sondern ich freue mich über dieses furchtbare Kreuz, denn es ist meine Errettung. Sehen Sie, geöffnete Augen erkennen, wie schrecklich das Kreuz von Golgatha ist und begreifen das Wort des Paulus, ihr seid teuer erkauft, furchtbar teuer erkauft. Und sie zittern um eine Menschheit, die das gering achtet. Ihr seid furchtbar teuer erkauft. Gott gebe, dass uns die Augen aufgehen. Seht her die Werke des Herrn, der so furchtbar ist mit seinem Tun und an Menschenkindern. Lassen Sie mich noch ein drittes kurz sagen. Wenn die Augen aufgehen, dann sieht man, wie herrlich die Werke des Herrn sind. Dann sieht man, wie furchtbar die Werke des Herrn sind. Und als drittes muss ich Ihnen sagen, es klingt ein bisschen ulkig, aber ich kann es nicht ändern. Zu einem geöffneten Augen gehört sofort ein geöffneter Mund. Geöffnete Augen gibt es nicht für sich allein. Sondern zu geöffneten Augen kommt sofort ein geöffneter Mund. Sehen Sie, der Psalmsänger, dem sind die Augen aufgegangen für Gottes Werke. Er erlöst, er rettet, er ist schrecklich und er erlöst sein Volk von Tod und von Sünde. Und er sieht das alles. Und trotzdem er nun weiß, dass ein blinder Mensch das gar nicht kapiert, dass ein blinder Mensch eine andere Sprache spricht, ein anderes Denken hat, andere Götter hat, anderen Geist hat, trotzdem er das alles weiß, kann er es nicht lassen, von dem, was er mit geöffneten Augen gesehen hat, zu reden. Er ruft in die Welt hinein, kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist. Unter den Menschenkindern mit seinem Tun. Er kommt her, er sieht. Er kann nicht schweigen, das sind die Leute mit den geöffneten Augen, er kann nicht schweigen von dem furchtbaren, rettenden Tun auf Golgatha, von der herrlichen Auferstehung Jesu. Ich hatte eine Freizeit in Leichlingen, war eine schwere Evangelisation und meine 40 jungen Helfer, die nahmen das aufs Herz. Die haben da eingeladen, sind eure Ferien, am freien Nachmittag, meistens eure Schüler, sind sie in eine Kolonie und haben von Haus zu Haus nochmal eingeladen. Und es wurde dann auch was. Und da sagt zu mir jemand, kann ich gar nicht verstehen, da so Primaner gehen sie einfach hier in so eine Kolonie und sagen den Leuten, Mensch, komm, stellen sie auf die Straße und singen miteinander, die jungen Burschen an, schleppen sie bei. Kann ich gar nicht verstehen. Da sage ich, wenn man blind ist, kann man es nicht verstehen. Ein blinder Mensch hat auch eine Religion, aber so fein, da darf man gar nicht drüber sprechen. Da redet man nicht drüber unter feinen Leuten. Die ist so subtil, wenn man dran bläst, geht sie kaputt, die Religion. So fein ist die. Aber wer die Wirklichkeit lebendigen Gottes, seine Herrlichkeit und seine Furchtbarkeit gesehen hat, der hat nicht mehr eine subtile Religion, der hat einen Heiland und davon muss er zeugen und sprechen und reden. Kommt her, ruft er. Und sehen Sie, so ruft die Gemeinde, wie sie am Psalm steht, vor 3000 Jahren geschrieben, so ruft die Gemeinde Jesu Christi, nicht nur die Pastoren, so ruft die Gemeinde Jesu Christi heute noch in die Welt hinein, kommt her und seht die Werke des Herrn, der so wunderbar ist in seinem Tun. Seht, wie furchtbar er ist, seht, wie herrlich er ist, wie gewaltig. Die geöffneten Augen, die sagen, liebe Welt, komm her. Es hilft euch weder ein westdeutscher Wohlstand, noch Ideologien des Ostens. Das hilft ja alles nicht, der kommt nicht weiter. Kommt her, es hilft euch dieser geoffenbarte Gott. Naja, ich weiß, wenn ich mich jetzt auf die Kepier Straße stelle und sage, es hilft euch weder also Wirtschaftsfragen, noch sonst nur Wohlstand, noch Ideologien, sondern bloß der Heiland, das passt hier, her auf der Straße passt nicht, dann würden die Leute sagen, wie weltfremd, nicht? Und da kann ich dann nur sagen, wir sind eben blind. Es liegt eben an den blinden Augen. Wollen Sie an den Anfang erinnern, an den blinden Mann von Maxim Gorki? Mir kommt, je älter ich werde, die ganze Menschheit vor wie der blinde Mann. Sie sitzt immer neben dem Leben und spielt unablässig dieselbe melancholische Melodie auf ihrer alten Orgel. Nee? Dieselbe melancholische Melodie auf ihrer alten Orgel. Aber ich bin froh, dass Jesus gekommen ist, blinde Augen aufzutun. Wir wollen ihm bieten, dass er auch unsere Augen aufzutun. Herr Jesus, du hast selber gesagt, dass du gekommen bist, den Gefangenen die Freiheit zu geben, die Lahmen gehen zu machen und die blinden Augen aufzutun. Herr, du hast sie ja auch vielen unter uns aufgetan. Ich bitte dich, lass deinen Geist mächtig unter uns sein Werk tun. Ich bitte dich darum, Herr. Amen.